heute Abend macht er Fortsetzung mit seinem begonnenen Bibelstundenthema Esra, diesmal Esra 5 und 6, hat überschrieben, ein zweiter Neustart. Die ersten beiden Versen. Es weissagten aber die Propheten Haggai und Sahaja, dem Sohn Idos, den Juden, die in Juda und Jerusalem wohnten, im Namen des Gottes Israels, der über ihnen war. Da machten sich auf Zerubabel, der Sohn Shealtiels, und Jeschua, der Sohn Jozadaks, und fingen an, das Haus Gottes zu Jerusalem aufzubauen, und mit ihnen die Propheten Gottes, die sie stärkten. Und dann aus dem 6. Kapitel die Verse 13 bis 23. Da taten Tattenai, der Statthalter jenseits des Euphrat, und Shethar Bosnai und ihre Genossen sorgfältig nach dem, was der König Darius ihnen befohlen hatte. Und die Ältesten der Juden bauten, und es ging vonstatten durch die Weissagung des Propheten Haggai und Sahajas, des Sohnes Idos. Und sie bauten und vollendeten es nach dem Befehl des Gottes Israels und nach dem Befehl des Kyros. Darius und Artaxerxes, der Könige von Persien, und sie vollendeten das Haus bis zum dritten Tag des Monats Adar im 6. Jahr der Herrschaft des Königs Darius. Und die Israeliten, die Priester, die Leviten und die anderen, die aus der Gefangenschaft zurückgekommen waren, hielten die Einweihung des Hauses Gottes mit Freuden und opferten zur Einweihung des Hauses Gottes 100 Stiere, 200 Widder, 400 Lämmer und zum Sündopfer für ganz Israel 12 Ziegenböcke nach der Zahl der Stämme Israels und bestellten die Priester nach ihren Abteilungen und die Leviten nach ihren Ordnungen zum Dienst am Hause Gottes in Jerusalem, wie es im Buch des Mose geschrieben steht. Und die, die aus der Gefangenschaft zurückgekommen waren, hielten Passa am 14. Tag des ersten Monats. Denn die Leviten hatten sich gereinigt, Mann für Mann, sodass sie alle rein waren, und schlachteten das Passa für alle, die aus der Gefangenschaft zurückgekommen waren, und für ihre Brüder, die Priester, und für sich. Und es aßen das Passa die Israeliten, die aus der Gefangenschaft zurückgekommen waren, und alle, die sich zu ihnen abgesondert hatten von der Unreinheit der Heiden im Lande, um den Herrn, den Gott Israels, zu suchen. Und sie hielten das Fest der ungesäuerten Brote 7 Tage lang mit Freuden, denn der Herr hatte sie fröhlich gemacht und das Herz des Königs von Assur ihnen zugewandt, damit sie gestärkt würden zur Arbeit im Hause des Gottes, der Gott Israels ist. Vater, wir danken dir für diesen Abend und für diese Bibelstunde, danken dir für dein Wort, danken dir für unseren Bruder, gib ihm Gnade und Weisheit, dein Wort zu sagen, und uns Herzensaugen, die sehen, und Herzensohren, die hören. Danke für deine Freundlichkeit, danke für deine Güte. Amen.
Es gibt in der Filmbranche das Stilmittel, eine Rückblende zu machen. Das funktioniert so, dass ein Film mit einem Ereignis anfängt und erst danach dann eine Rückblende gezeigt wird, die ein bisschen Aufschluss dafür gibt, wie es zu dieser Einstiegsszene denn gekommen ist. Das können dann mal ein paar Minuten, ein paar Stunden oder auch mal ein paar Tage oder vielleicht sogar Jahre sein. Und so eine Rückblende müssen wir jetzt am Anfang auch erstmal machen. Denn das, was wir gerade in der Lesung gehört haben, wir müssen ja verstehen, wie es dazu überhaupt gekommen ist. Denn manche von Ihnen sitzen hier vielleicht und waren bei der Auslegung durch Esra bisher noch gar nicht dabei und wissen überhaupt gar nicht, was da in den ersten 4 Kapiteln überhaupt passiert ist. Manche von Ihnen waren die letzten Male da, aber können sich auch nicht mehr daran erinnern, weil es schon zu lange her ist. Und manche von Ihnen waren vielleicht da und erinnern sich auch ganz genau an das letzte Mal und denken, wir haben doch ganz anders aufgehört. Also wie kam es denn jetzt von dem letzten Mal zu dem, dass wir jetzt hier das gelesen haben. Was war denn beim letzten Mal, womit haben wir denn aufgehört? Wir haben aufgehört damit, dass wir 18 Jahre Stillstand haben. 18 Jahre Stillstand, was diesen Tempelbau anging. Und jetzt lesen wir plötzlich, dass der Tempel fertiggestellt wurde. Also was ist denn passiert? Was ist passiert, dass jetzt der Tempel fertiggestellt werden konnte? Wir fangen an mit der Rückblende 23 Jahre vorher. 23 Jahre vorher, Kyros wird König und beendet die babylonische Gefangenschaft. Kyros wird König und erlässt das sogenannte Kyros-Edikt, indem er den Israeliten erlaubt, zurück in ihr eigenes Land zu gehen, zurückzukehren und den Tempel aufzubauen. Und dann haben wir gelesen, dass tatsächlich dort Menschen aus dem Volk Israel waren, die gemerkt haben, das, was jetzt hier passiert, das ist nicht irgendein tolles politisches Programm von einem neuen persischen König. Nein, das, was hier passiert, das ist Heilsgeschichte. Gott ist hier am Werk. Gott ist es, der uns jetzt hier erlaubt hat, zurückzukehren in unser Land. Und sie haben sich dann aufgemacht. Sie haben sich aufgemacht, sind zurückgekehrt nach Jerusalem. Und sie hatten dann, da sind wir schon in Kapitel 3, hatten sie dann schon dieses Programm God First, Gott als erstes, klare Prioritäten gesetzt. Sie sind zurückgekehrt, nicht erstmal um ihr eigenes geerbtes Grundstück anzuschauen, sondern sie sind zurückgekehrt und haben sich in Jerusalem versammelt, weil sie gesagt haben, das Wichtige muss als erstes gebaut werden. Und das Wichtige war für sie als erstes der Altar, als erstes den Tempelplan machen und dann natürlich anfangen mit dem Tempel. Und wir haben dann gesehen, dass sie einen riesen Grundsteinlegungsfest gefeiert haben. Und dann haben wir Kapitel 4. Am Ende von Kapitel 4 war dann Tempelbau gestoppt. Denn was wir in Kapitel 4 haben, ist, sie haben angefangen zu bauen. Das haben die Völker drumherum mitbekommen und haben Widerstand geleistet. Die haben Widerstand geleistet gegen diesen Tempelbau. Und dieser Widerstand hat dazu geführt, dass der Tempelbau gestoppt wurde. Und das nicht nur kurz unterbrochen, sondern 18 Jahre Stillstand. Und wir haben beim letzten Mal gesehen, dass dieser Widerstand, den sie hier erleben, dass das nicht die Ausnahme ist, sondern dass dieser Widerstand die Normalität ist. Widerstand im geistlichen Leben ist Normalität. Dass alles auf dem Höhenflug durchläuft, wie das in den ersten drei Kapiteln so erscheint, sagt Esra, das ist eher die Ausnahme. Nein, der Widerstand ist die Normalität und er macht es deutlich, dass das zu allen persischen Königen bis zu seiner Zeit, angefangen bei Kyros, über Kambyses, Darius, Xerxes, Artaxerxes, überall war Widerstand. Das ist die Normalität. Und jetzt haben wir 18 Jahre Stillstand im Tempelbau. Und dann haben wir jetzt vorhin gelesen, Tempelbau vollendet. Was ist passiert? Was ist passiert? Wie kommt es von 18 Jahre Stillstand dazu, dass der Tempel dann endlich fertig ist? Und das wollen wir uns heute Abend gemeinsam anschauen, wenn wir jetzt durch Kapitel 5 und Kapitel 6 durchgehen. Wenn wir an 18 Jahre Stillstand denken, dann denken wir, das ist doch eine Krise. Das ist eine Krise. Und wenn wir an Krisen denken im Alten Testament, dann denken wir auch an eindrucksvolle Rettungsaktionen durch Gott. Wir denken vielleicht an die Krise der Sklaverei in Ägypten und wie Gott dann Mose geschickt hat, wie Gott dann die Plagen geschickt hat über Ägypten und dann eindrucksvoll sein Volk aus Ägypten befreit hat. Und wie sie dann da noch eingesperrt waren zwischen Schilfmeer und Ägyptern und Gott dann dieses Meer teilt, sie durchmarschieren, die Ägypter hinterherkommen und Gott sagt, das Wasser kommt zurück und die Ägypter sind weg. An sowas denken wir. Oder wir denken an einen Gideon. Als das Volk Israel durch die Midianiter besetzt war, ruft Gott Gideon. Sagt Gideon, ich habe eine Aufgabe für dich, du sollst mein Volk befreien. Und er schickt Gideon nicht mit einer riesen Armee in dieses midianitische Lager, sondern er schickt ihn mit 300 Mann rein. Nicht bewaffnet, sondern nur mit einer Fackel, einem Tonkrug und einem Horn. Und Gott sagt, und ich kämpfe. Und Gott vernichtet die Midianiter und die Israeliten sind wieder frei. Wir denken an solche eindrucksvollen Rettungstaten und fragen, ja, was schickt Gott denn jetzt hier? 18 Jahre Stillstand, da muss doch Gott mal richtig reinhauen, um diese 18 Jahre Stillstand zu beenden. Und wir lesen Kapitel 5 und Kapitel 6 und wir lesen nichts. Wir lesen kein eindrucksvolles Rettungsereignis. Stattdessen lesen wir Kapitel 5, Vers 1. Und der Prophet Haggai und Zacharia, der Sohn Idos, die Propheten weissagten den Juden, den Juda und den Jerusalem waren, im Namen des Gottes Israels, der über ihnen war. Kein spektakuläres Heilsereignis. Zwei Männer, Haggai und Zacharia. Zwei Namen, die uns vielleicht bekannt sind durch die zwei Prophetenbücher, die wir haben. Aber kein großes Rettungsnarrativ. Nein, zwei Männer. Und wir sind vielleicht etwas enttäuscht. Wir sind vielleicht etwas enttäuscht, weil wir doch etwas Großes, Spektakuläres, Außergewöhnliches erwartet hätten. Und stattdessen haben wir Haggai und Zacharia. Und Gott sagt, das ist doch was Außergewöhnliches. Und wir sagen, erklär's uns. Es ist außergewöhnlich. Denn Haggai und Zacharia sind nicht irgendwie zwei Leute, die dahergelaufen waren. Nein, sie werden bezeichnet als Propheten. Sie werden bezeichnet als Propheten, die jetzt hier auftreten und im Namen Gottes weissagen. Das heißt, sie verkündigen im Namen Gottes, was Gott jetzt in diese Situation sagt. Und jetzt sagen sie vielleicht, ja, aber das ist doch im Alten Testament ganz normal. Da treten doch ständig irgendwelche Propheten auf, die jetzt hier Gottes Wort weitergeben. Und sagen, ja, das mag vielleicht sein, aber was ist das Besondere daran? Überlegen wir doch mal, wann war es denn das letzte Mal ausgehend von dieser Situation, was das passiert ist? Wann ist denn vor Haggai und Zacharia das letzte Mal ein Prophet aufgestanden und hat im Namen Gottes geweissagt? Wir haben Jeremia in dieser Umbruchszeit, als dann Jerusalem auch zerstört wurde. Und wir haben dann nachexilische Propheten oder auch während dem Exil. Da wird's dünn. Da haben wir noch einen Hesekiel. Hesekiel, seine letzte datierbare Prophezeiung wird auf das Jahr 571 vor Christus datiert. Das waren 50 Jahre vorher. Also 50 Jahre nix. Also wer jetzt sagt, aber was ist mit Daniel? Daniel wird in der hebräischen Einteilung nicht zu den Propheten gezählt. Also der offizielle letzte Prophet haben wir hier mit Hesekiel. 50 Jahre nichts. Und dann treten und dann sagt Gott, und jetzt schicke ich Haggai und Zacharia in eine Zeit hinein, in der das direkte Reden Gottes schon ganz, ganz selten geworden ist. 50 Jahre hat Gott nichts gesagt. Und jetzt treten diese beiden Propheten auf. Und für diejenigen, die jetzt die Reden von Haggai und Zacharia gehört haben, für die war das außergewöhnlich. Das war nicht langweilig, ah ja, jetzt tritt halt schon wieder ein Prophet auf. Nein, jetzt steht ein Prophet auf. Jetzt sagt Gott etwas. Endlich sagt Gott etwas. Und es war außergewöhnlich. Gott richtet mal wieder sein Wort an sein Volk. Und die Wirkung, die kommt ja direkt Schlag auf Schlag. Direkt in Vers 2 heißt es, und Zerubabel und Jeschua machten sich auf und fingen an, den Tempel zu bauen. Also Gott spricht und die beiden fangen an zu bauen. Es wird nicht mal gesagt, was die Haggai und Zacharia gesagt haben. Es wird nicht kommentiert, sondern einfach nur, die treten auf, reden im Namen Gottes und es zeigt Wirkung, sie fangen an zu bauen. Aber was haben sie denn gesagt? Aus Esra erfahren wir es nicht, aber wenn wir jetzt einen Blick in Haggai und Zacharia hineinwerfen, dann sehen wir da, dass sie tatsächlich etwas zum Tempelbau sagen. Keine Sorge, ich mache jetzt keinen Einschub, eine Auslegungsreihe durch Haggai und Zacharia, sonst wäre ich mit Esra nie wieder fertig. Aber wir wollen die kleine Spur schlagen, was sagen denn Haggai und Zacharia? Haggai, fangen wir mit Haggai an. Haggai, kein langer Prophet, können Sie auch noch vorm Schlafen gehen heute lesen, es sind nur 2,5 Seiten in der Bibel, das geht ziemlich schnell. Haggai hat ein Thema. Haggai hat ein Thema und sein Thema ist der Tempel. Haggai hat den Tempel als sein Thema und errichtet diese Botschaft jetzt an das Volk Israel. Und das, was er da sagt, das ist nicht schön. Das ist nicht etwas, wo man sagt, boah, das tut so gut, das zu hören. Das, was Haggai sagt, das ist, ja, was macht er? Er gibt einen Einblick in das, was in den letzten 18 Jahren Stillstand passiert ist. Er gibt einen Einblick, wo er sagt, vor 18 Jahren, das lesen wir noch in Esra, die hatten ein klares Bekenntnis zum Gott Israels. Nichts anderes darf da Einzug finden. Und dieses klare Bekenntnis hat zum Widerstand geführt. Und dieser Widerstand hat zum Stillstand geführt. Sie sind an diesem Widerstand gescheitert. Und dann haben sie den Tempel links liegen gelassen. Haben nicht am Tempel weitergebaut. Und Haggai gibt jetzt hier einen Einblick, was denn noch in diesen 18 Jahren passiert ist. Und ich möchte nur drei Verse lesen, Kapitel 1, Verse 2 bis 4. So spricht der Herr der Herrscharen. Dieses Volk sagt, die Zeit ist noch nicht gekommen, das Haus des Herrn zu bauen. Und das Wort des Herrn geschah durch den Propheten Haggai: Ist es für euch selber an der Zeit, in euren getäfelten Häusern zu wohnen, während dieses Haus verödet daliegt? Haggai fragt: Ist es an der Zeit, dass ihr in euren schick renovierten Häusern wohnt, während der Tempel noch als Ruine daliegt? Ist das die richtige Zeit? Und damit gibt er einen Einblick, was denn in diesen 18 Jahren passiert ist. Sie haben den Tempel nicht gebaut, aber dann sind sie halt doch zu ihren eigenen Grundstücken gegangen. Zu ihren eigenen Häusern, die da in Trümmern lagen, und haben die wieder aufgebaut. Damit sie in ihren eigenen Häusern leben, und haben die nicht nur aufgebaut, so das Nötigste, sondern er spricht von getäfelten Häusern. Das waren kunstvoll verzierte Häuser. Das war eigentlich ein Ausdruck des Wohlstands, das sich hier zeigen ließ. Das, was in diesen 18 Jahren passiert ist, was Haggai hier anprangert, ist: Ja, es hat mit diesem Widerstand angefangen. Mit diesem Widerstand von außen hat es angefangen. Aber in diesen 18 Jahren, da wurde dieser Widerstand immer mehr zu einer Ausrede. Denn eigentlich, was da noch passiert ist, ist, dass ihr die Welt lieb gewonnen habt. Ihr habt eure Prioritäten verschoben, weg vom Tempel, weg von Gott, sondern hin zu eurem eigenen schönen Leben, dass es euch gut geht, dass ihr Wohlstand habt. Da hat sich der Fokus verschoben. Das macht Haggai hier deutlich. Und seine Botschaft ist: Kehrt um. Ordnet die Prioritäten neu. Zurück zu diesem God-First-Programm. Zuerst Gott, zuerst der Tempel. Danach könnt ihr euch um eure getäfelten Häuser kümmern. Aber als erstes muss der Tempel gebaut werden. Die Botschaft von Haggai ist eigentlich das, was Jesus dann später, Matthäus 6, Vers 33, sagt: Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und alles andere wird euch hinzugegeben werden. Das ist die Botschaft von Haggai. Und dann gehen wir noch einen kleinen Schritt in Zacharia hinein. Zacharia, wir müssen nur die ersten 6 Verse anschauen und haben in den ersten 6 Versen einen Umkehrruf. Dreimal. Kehrt um. Kehrt um, sagt Zacharia dreimal. Macht es doch nicht so wie eure Väter, wegen denen ihr in die Gefangenschaft gezogen seid. Macht es nicht wie eure Väter, denen der Umkehrruf auch zugerufen wurde und die ihn ignoriert haben. Nein, kehrt um. Ordnet die Prioritäten neu. Das ist die Botschaft. Mit dieser Botschaft treten jetzt hier Haggai und Zacharia auf und wir denken, also das ist jetzt vielleicht nicht das, was wir erwartet haben. Wir hätten vielleicht eher was Tröstendes, einen Zuspruch hätten wir erwartet. Vielleicht so wie bei Josua: Sei mutig und stark und fürchte dich nicht, bau den Tempel und Gott wird das alles richten. Aber das ist nicht das, was sie machen. Sie kommen nicht mit tröstenden, ermutigenden Worten, sondern sie kommen mit ermahnenden Worten. Sie sagen, diese 18 Jahre Stillstand, ja, das hat mit einem äußerlichen Widerstand angefangen, aber daran liegt es nicht. Der Widerstand, der äußere, da kam ein innerer Widerstand dazu. Ein Widerstand von innen, der so aussieht, dass hier wieder der alte Mensch die Herrschaft übernimmt. Der alte Mensch, der einfach nur sich selbst im Blick hat. Das eigene Wohl, den eigenen Wohlstand. Und der äußere Widerstand ist nur zu einer Ausrede geworden. Und Gott sagt durch diese beiden Propheten, Haggai und Zacharia: Kehrt um. Kehrt um zu mir. Kehrt um zu mir. Ordnet die Prioritäten neu. Es hat doch so gut angefangen. Ein God-First-Programm. Am Anfang, macht das doch wieder. Wieder diese Prioritätenordnung. 18 Jahre Stillstand und dann Fertigstellung des Tempels. Wie kam es dazu? Wie kam es dazu, dass 18 Jahre Stillstand war und dann der Tempel fertiggestellt wurde? Das Erste, wie es dazu kam, ist: Gott spricht. Gott spricht sein Wort in das Leben dieser Rückkehrer. Das ist nicht passiert, weil die jetzt hier irgendwie sich aufgerafft haben. Weil die jetzt irgendein Selbstoptimierungsprogramm durchgelaufen sind, weil die gesagt haben, ja, jetzt muss ich mich halt mal wieder fokussieren, dann klappt es schon. Nein, Gott spricht. Gott spricht sein Wort in diese Situation hinein. Und das, was Gott damit schenkt, ist, dass er ihnen einen zweiten Neustart gibt. Einen zweiten Neustart. Der erste Neustart, den hatten wir ganz am Anfang. Babylonische Gefangenschaft, das war ja Strafe Gottes, weil sie ihren Götzen nachgelaufen sind. Babylonische Gefangenschaft und dann sagt Gott, und jetzt schenke ich euch einen Neustart. Ein Neustart, in dem er Kyros schickt und dieser Kyros sagt, und jetzt kehrt zurück, baut den Tempel. Und dieser erste Neustart ist gescheitert. Dieser erste Neustart ist gescheitert und geendet in einem 18-Jahres-Stillstand. Und dann der zweite Neustart, der ist hier, 520 vor Christus. Haggai und Sacharja treten auf und sprechen zu der Rückkehrergemeinde. Und sie sprechen zu ihnen ermahnende Worte, wo sie sagen, das ist das, was jetzt dran ist. Ermutigende Worte sind wann anders dran, aber jetzt sind ermahnende Worte dran, denn es geht nicht nur um den äußeren, sondern auch um den inneren Widerstand. Nur durch ein Wort Gottes sind sie aus dieser Blockade rausgekommen, weil Gott gesprochen hat. Nicht durch eine spektakuläre Rettungsaktion, wie wir es vielleicht an anderen Stellen im Alten Testament lesen und auch vielleicht erwartet hatten. Nein, durch ein Wort Gottes holt Gott aus dieser Blockade raus. Und das gilt nicht nur für diese Rückkehrergemeinde hier in Esra und Nehemia, sondern das gilt immer. Gott holt raus durch sein Wort. Ein Ausleger schreibt es an dieser Stelle ganz treffend. Er sagt, wie jeder geistliche Aufbruch von Abraham bis zur missionarischen Expansion in der Apostelgeschichte beginnt auch dieses Unterfangen mit einem Wort des Herrn. Jeder geistliche Aufbruch beginnt nicht mit einem spektakulären Ereignis, sondern mit einem Wort Gottes. Und da können wir die Bibel durchgehen und schauen, wo sind denn geistliche Aufbrüche gewesen. Und wir merken, das war immer Gott, der reingekommen ist, Gott, der gesprochen hat und Menschen, die sich davon bewegen ließen. Wie sieht das in Ihrem geistlichen Leben aus? Sind wir doch ganz ehrlich, jeder von uns hat seine Bereiche, wo wir denken, da wäre doch mal ein Aufbruch notwendig. Wo wir uns wünschen würden, dass es da endlich mal wieder vorangeht, wo wir vielleicht genau das erleben, 18 Jahre Stillstand. Wo wir sagen, Gott, da könnte es doch mal vorangehen. Und vielleicht wünschen wir uns, dass da mal so ein spektakuläres Ereignis passiert und es da rausholt. Und Gott sagt, ich hole dich raus. Mit meinem Wort. Und die Frage an uns ist, lassen wir uns das auch genügen? Sagen, Gottes Wort reicht aus. Es gibt ja nichts Besseres. Gottes Wort holt da raus. Und das kann ein ermutigendes Wort sein, wie bei Josua. Aber es kann auch ein ermahnendes Wort sein. Und wir müssen aber offen sein für beides. Offen sein, wenn Gott spricht, auch zuzuhören. Und uns mit reinnehmen zu lassen, wie Gott es hier bei den Rückkehrern gemacht hat, wo er gesagt hat, ihr braucht eine neue Fokussierung. Ihr braucht einen neuen Fokus, nämlich zurück zu diesem God-First-Programm, in dem ihr eure eigenen Bedürfnisse, eure eigenen Interesse, die ja eigentlich vom Wohlstand geprägt sind, indem ihr das beiseite schiebt und wieder mich, Gott, in den Mittelpunkt rückt. Und ich weiß nicht, wie das in Ihrem geistlichen Leben ist, aber vielleicht ist da genau sowas dran. Eine neue Fokussierung, eine neue Ordnung der Prioritäten durch das Wort Gottes. Und dann schenkt Gott einen zweiten, dritten, 184. Neustart. Durch Gottes Wort. Das ist das Erste, was aus diesen 18 Jahren Stillstand zur Vollendung des Tempels geführt hat. Aber es gibt noch etwas Zweites. Das Zweite, das auch dazu geführt hat, und das sehen wir darin, dass dieses Wort Gottes, das jetzt gesprochen wurde, und die Menschen, die sich davon haben bewegen lassen, also hier Zerubabel und Jeschua, die jetzt angefangen haben, diesen Tempel zu bauen, sie haben sich von Gottes Wort bewegen lassen, Gott hat sie angesprochen und sie wurden bewegt, haben angefangen, diesen Tempel zu bauen, und das hatte einen Effekt, das hatte eine Auswirkung. Und so lesen wir ab Vers 3, dass da wieder welche von außen dazu kamen. Also hier lesen wir dann Vers 3, und zu der Zeit kamen Tattenai, der Verwalter jenseits des Stroms, und Shetabosnai und ihre Gefährten. Die kommen jetzt da zu denen, die jetzt hier angefangen haben, diesen Tempel zu bauen. Und wir fragen uns, passiert das Gleiche, was wir jetzt in Kapitel 4 auch hatten, nochmal? Ist das jetzt so eine Dauerschleife? Die fangen an zu bauen, und kaum haben wir angefangen zu bauen, kommen schon die Völker von außen und versuchen das wieder hier zunichte zu machen. Und nein, haben wir nicht. Wir haben hier keine Dauerschleife. Wir haben hier etwas anderes. Das, was wir hier bei Tattenai und Shetabosnai haben, das ist etwas anderes. Das merken wir, wenn wir eigentlich wir haben ja nur einen Ausschnitt aus Kapitel 5 und 6 gelesen. Wenn wir die ganzen beiden Kapitel lesen, dann merken wir, da ist etwas anders als in Kapitel 4. Das sind jetzt hier Tattenai, war eben der Verwalter, Shetabosnai war sein Sekretär und die Gefährten, vielleicht irgendwie militärische Unterstützung, die treten jetzt hier auf den Plan und untersuchen jetzt das, was hier passiert. Also da wird dieser Tempel gebaut und die kommen und erkundigen sich, was wird da gebaut, wer baut da, warum bauen die und so weiter. Und das schreiben sie dann als einen Bericht auf. Aber das, was anders ist, das liegt daran, dass der herrschende persische König sein Reich etwas anders strukturiert hat. Also es ist das, was anders ist. Um das zu verstehen, müssen wir einen kurzen Exkurs zu dem persischen König zu der Zeit machen. Das war Darius der Erste. Darius der Erste regierte von 522 bis 486 vor Christus. Und zu Anfangszeit seiner Regierung, da gab es zahlreiche Unruhen im persischen Reich, die er erstmal niederkämpfen musste, um eben seine Herrschaft zu festigen. Und das hat auch funktioniert, sonst wäre er nicht so lange an der Macht gewesen. Und dann hat er, nachdem er diese Widerstände runtergekämpft hat, hat er sein Reich etwas umstrukturiert und hat etwas eingeführt, das sogenannte Auge des Königs. Er hat das Auge des Königs etabliert. Das Auge des Königs, das war eigentlich ein Informationssystem. Er hatte in seinem ganzen Reich Leute verteilt, die ihm sehr loyal gegenüber waren. Und die hatten die Aufgabe, wenn irgendwas in dem Reich passiert, dann sollten die ihm direkt, nicht den sonstigen bürokratischen Weg, sondern direkt zu ihm Bericht erstatten. Und der Sinn hinter diesem Auge des Königs war eben, dass wenn irgendwelche Unruhen entstehen, dass das schon viel schneller bemerkt wird und er dann auch entsprechend schneller handeln konnte. Und dieser Tattenai, der jetzt hier auftritt, der war einfach Teil dieses Systems. Denn die fangen an zu bauen und direkt steht er auf der Matte. Direkt erkundigt er sich, was ist das hier, was wird da gebaut, wer seid ihr und so weiter. Also er informiert sich ganz genau, was hier passiert und schreibt ein Protokoll an Darius. Und dass wir das schreibt, das ist ganz anders als der Brief, den wir in Kapitel 4 haben. Denn in Kapitel 4 haben wir zahlreiche Übertreibungen und Schmeicheleien gegenüber dem König, was deutlich macht, dass diejenigen, die den Brief geschrieben haben, die hatten eine böse Absicht gegenüber denjenigen, die hier gebaut haben. Bei Tattenai, der Bericht ist neutral. Der ist ohne Übertreibungen, der ist ohne irgendwelche Schmeicheleien, sondern einfach nur, was sind die Fakten, und das gibt er weiter. Man könnte sagen, er macht einfach nur seinen Job. Also er gehört zu diesem Auge des Königs, er macht einfach nur seinen Job, indem er sagt, okay, da wird was gebaut, das ist nicht nur ein Privathaus, sondern das ist hier was, eine größere Immobilie, was hat es damit auf sich, das muss ich melden. Und das macht er meldet es dem Darius ganz genau, und er erwirkt auch keinen Baustopp. Da hätte er, wenn es bösartig gewesen wäre, hätte er es auch machen können. Also er hätte auch sagen können, ihr müsst erstmal aufhören zu bauen, bis ich Antwort hier von Darius habe. Das hat er aber nicht gemacht, weil es nicht böse gemeint hat. Also Tattenai macht einfach nur seinen Job. Und das Entscheidende in diesem Bericht ist eigentlich die Antwort von Zerubabel und Co. Denn er fragt sie ja, wer seid ihr denn, die ihr hier diesen Tempel baut? Und das Entscheidende ist die Antwort, die wir von Zerubabel bekommen. In der Antwort von Zerubabel und Koda ist das Erste, was wir feststellen, er stellt sich in die Linie zu seinen Vorfahren. Also als er Antwort gibt, wo Tatanai sagt, ja, identifiziert euch, wer seid ihr, da fängt er erstmal an, dass er sagt, dann Kapitel 5, Vers 11, wir sind die Knechte des Gottes des Himmels und der Erde und wir bauen das Haus wieder auf, das früher viele Jahre als Gebäude bestanden hatte. Ein großer König von Israel hat es gebaut und vollendet. Also sie fangen mit ihrer Geschichte an, sie stellen sich in diese Linie hinein, wo sie sagen, wir bauen das Haus wieder auf, das schon vor vielen, vielen Jahren einmal gebaut wurde und viele Jahre Bestand hatte. Und nicht nur das, sondern sie stellen sich auch in die Linie, wo dann sagt, ja, und dann haben unsere Väter den Gott des Himmels zum Zorn gereizt. Dann haben unsere Väter unseren Gott zum Zorn gereizt und deshalb hat er sie dann in die Hand Nebukadnezars gegeben. Der hat den Tempel zerstört, unser Volk weggeführt und deshalb ist das heute eine Ruine. Zerubabel stellt sich in die Linie mit seinen Vorfahren. Und damit identifiziert er sich. Aber seine Identifizierung sieht eben nicht einfach nur so aus, dass er sagt, das ist mein Name, das ist meine Herkunft, das ist meine Abstammung. Nein, seine Identifizierung sieht anders aus. Seine Identifizierung sieht so aus, dass er ganz zentral ein Sündenbekenntnis reinstellt. Seine Identifizierung läuft über ein Sündenbekenntnis und zwar im alttestamentlichen Stil. Wenn im Alten Testament jemand seine Sünden bekannt hat, dann hat er sich immer in die Linie seiner Vorfahren gestellt, die eben gegen Gott gesündigt haben. Und er macht eben deutlich, das waren nicht nur die, sondern ich bin da genauso mit drin. Und genau das macht Zerubabel und seine Gefährten, die machen das, die sagen, wir stellen uns in diese Linie unserer Väter. Das waren nicht unsere Väter, die Gott zum Zorn gereizt haben, sondern wir stehen da genauso mit drin. Wir zeigen nicht mit dem Zeigefinger auf die und sagen, die sind schuld, sondern wir sind da genauso mit drin. Und das stellt er in den Fokus, das stellt er in das Zentrum, denn das ist ihm, nachdem er diesen zweiten Neustart hier erleben darf, ist ihm das ganz besonders wichtig. Und darin wird deutlich, dieses Wort von Haggai und Zacharia hat ihn erreicht. Dieses Wort, kehre um, hat ihn erreicht. Dieses Wort, du hast die Welt lieb gewonnen und hast Gott aus dem Blick verloren, das hat ihn erreicht und hat erlebt, wie Gott Gnade geschenkt hat. Wie Gott ihm diesen zweiten Neustart geschenkt hat, obwohl er nicht besser ist als seine Vorfahren. Obwohl er genau in der gleichen Sünde mit drin steckt. Und deshalb stellt er das in den Fokus, wo er sagt, dieses Sündenbekenntnis ist für mich zentral, weil er sagt, Sündenbekenntnis ist auch gleich Gnadenbekenntnis. Wenn ich mich zu meiner Sünde bekenne, bekenne ich mich auch zu der Gnade, die ich durch Gott erlebt habe. Und deshalb ist es ihm so wichtig, seine Sünde zu nennen und sagen, das bin ich. Ich bin ein Sünder, aber ich bin auch gleichzeitig jemand, der Gnade erlebt hat. Und das ist seine Identifizierung. Das ist seine Identifizierung. Und dann geht er noch weiter in den zweiten Teil und dann macht er deutlich, ja, und jetzt hat dann Gott uns die Erlaubnis gegeben, um diesen Tempel zu bauen. Er macht es hier in seiner Rede, macht es noch nicht so explizit. Er sagt nicht, Gott hat uns das geschenkt. Aber er sagt, genauso wie Gott dafür verantwortlich ist, dass unsere Vorfahren ins Exil geführt wurden, in die Gefangenschaft. Genauso ist Gott verantwortlich auch dafür, dass wir jetzt wieder zurückkommen dürfen. Und das, was er hier nur so im Verborgenen sagt, sagt er dann später in Kapitel 6, Vers 14, sagt er dann ganz explizit, wo es dann heißt, so bauten die Ältesten der Juden und sie kamen gut voran, gemäß der Weissagung Haggais des Propheten und Zacharias des Sohnes Idos. Und erst danach heißt es, und sie bauten und vollendeten es nach dem Befehl des Gottes Israels und des Befehls des Kyros, Darius und Artaschas. Also als erstes Gott, entsprechend dem Wort Gottes, entsprechend dem Gott Israels, das wird betont, der ist es, der jetzt hier dafür sorgt, dass wir diesen Tempel wieder bauen dürfen. Das, was wir hier haben, ist in dieser Antwort, Zerubabel verbindet Theologie und Geschichte. Er verbindet Theologie und Geschichte, wo er sagt, das, was auf dieser Erde geschieht, das lenkt Gott. Das, was hier auf der Erde geschieht, das lenkt Gott. Es fängt eben damit an, dass er sagt, Gott war es, der uns in die Gefangenschaft geführt hat. Nicht Nebukadnezar. Ja, er nennt Nebukadnezar aus, aber Gott ist es. Gott nutzt die irdischen Herrscher nur, um seinen Plan auszuführen. Gott nutzt diesen Nebukadnezar dazu, um sein Gericht über sein Volk zu bringen. Und dass sie dann nachher in der Gefangenschaft landet. Gott nutzt den Kyros, damit sie zurück ins Land gehen dürfen. Gott ist es, der das Ganze lenkt. Die persischen Herrscher, die sind nur die ausführende Gewalt. Also Verbindung von Theologie und Geschichte. Und ganz zentral darin eben das eigene Sündenbekenntnis, weil Zerubbabel sagt, das habe ich erlebt. Ich, der ich ein Sünder bin, habe die Gnade Gottes erlebt. 18 Jahre Stillstand. Und dann Tempelbau vollendet. Wie ist das passiert? Wie ist aus dieser Blockade, aus diesem Stillstand ist dazu gekommen, dass dieser Tempel fertiggestellt wurde? Als erstes, Gott spricht. Gott spricht sein Wort zu diesen Menschen. Und das Zweite ist, diese Menschen lassen sich bewegen. Diese Menschen lassen Gott zu sich sprechen. Nehmen dieses Wort auf, lassen sich bewegen und fangen an, diesen Tempel zu bauen. Und dann haben wir eben ganz stark Gott lenkt. Gott ist es, der diesen Tempel wieder baut. Er nutzt nur die äußeren Gegebenheiten, damit das auch zustande kommen kann. Und das dürfen wir ganz neu lernen. Ganz neu von Esra, von Zerubbabel und denen, die da zurückgekommen sind, zu sagen, wenn wir gefragt werden, wer bist du? Wer sind sie? Und nicht zuerst zu antworten, ja, das ist mein Name, das ist meine Herkunft, da wohne ich hier, das habe ich gemacht, sondern sagen, ich bin ein Sünder. Ich bin ein Sünder, der Gottes Gnade erlebt hat. Und ich glaube, das würde einen Riesenunterschied machen. Wenn wir mit diesem Bewusstsein durch unseren Alltag gehen, mit dieser Vorstellung durch unseren Alltag gehen, wo wir sagen, nicht ich bin so toll, guck mal, was ich geleistet habe, sondern ich habe es eigentlich nicht verdient. Ich habe ganz viel Sünde in meinem Leben, aber ich habe auch einen Gott, der Gnade schenkt. Und wir dürfen lernen, wieder neu Geschichte und Theologie zusammenzudenken. Und das nicht in dem Sinn, dass wir jetzt anfangen zu spekulieren, wie Gott jetzt in unserer aktuellen Zeit wie wen in welcher Weise nutzt, sondern als ein grundsätzliches Bewusstmachen, Gott hat unsere Welt in der Hand. Gott lenkt das alles. Und das macht dann das schenkt dann eine ganz große Ruhe. Wenn wir in unserer Welt aktuell den Eindruck haben, dass irgendwo überall Chaos ist und wir gar nicht mehr wissen, wo fängt es an, wo hört es auf, zu sagen, Gott hat es in der Hand. Gott lenkt das. Wie Gott das lenkt, das ist nicht unsere Aufgabe, das zu identifizieren, zu bestimmen, wie Gott das jetzt da hier auf welche Art und Weise macht. Nein, aber es ist dieses Bewusstsein, sagen, Gott hat das in der Hand. Egal, wie der Herrscher heißt, egal, wo da Krieg herrscht, egal, wo Ungerechtigkeit ist, ganz egal. Gott hat das alles in seiner Hand. Und das gibt Ruhe. Denn wir wissen, dass unser Gott, der uns Gnade geschenkt hat, auch unsere Welt in der Hand hat. 18 Jahre Stillstand. Und dann am Ende ist der Tempel vollendet. Welche Rolle der Darius gespielt hat, das können Sie heute Abend als Gute-Nacht-Lektüre lesen, wenn Sie nochmal Kapitel 5 und 6 lesen. Aber das Entscheidende, Gott spricht und Gott lenkt. Gott spricht sein Wort, ob ermahnend oder ermutigend, kann je nach Situation unterschiedlich sein. Aber Gott spricht. Und die Frage ist, hören wir zu? Sind wir bereit zu hören, egal ob ermutigend oder ermahnend? Und Gott lenkt. Sind wir uns dessen bewusst, dass Gott lenkt? Und das Ganze hat jetzt eine Wirkung. Dieses, dass Gott spricht und Menschen sich bewegen lassen, das hat eine Wirkung. Diese zweite Neustart, das hat eine Wirkung. Und die wollen wir uns am Schluss noch kurz anschauen. Dieser zweite Neustart, der hat eine Wirkung. In Kapitel 6, Abvers 13, haben wir dann einen unglaublichen Schnelldurchgang. Also wir haben in Vers 13 noch, wie dann der Befehl von Darius zurückgekehrt ist zu Tattenai und wie die sich dann auch daran gehalten haben. Also wieder keine böshafte Absicht, dass sie jetzt hier anfangen zu rebellieren und sagen, wie kann Darius das jetzt nur erlauben? Nein, sie haben sich gefügt, sie haben einfach nur ihren Job gemacht. Und Darius hat erlaubt, dieser Tempel wird gebaut und dann wird er auch gebaut. Und dann haben wir in den Versen 14 und 15 einen Schnelldurchlauf über die nächsten 4 Jahre, wie dann der Tempel fertiggestellt wird. Einfach nur, aber wirklich in 2 Versen. Und wir fragen, ist nicht der Tempelbau das Thema von Esra gewesen? Und dann schreibt er von diesem Tempelbau nur 2 Verse. Also wir haben das, wenn wir da bei dem ersten Tempel reinschauen, bei Salomo, das wird ja ausführlichst beschrieben und wir manchmal schon denken so, boah, wann ist er denn endlich fertig? Und hier 2 Verse abgeschlossen und wir denken so, hoppla, so schnell? Und es macht deutlich, dass Esra sagt, ich habe einen ganz anderen Fokus. Ich habe einen ganz anderen, mir geht es gar nicht darum, jetzt wie der Tempel ganz genau gebaut wird. Nein, mir geht es vielmehr um das Drumherum. Was ist vor dem Tempelbau passiert und was passiert nach dem Tempelbau? Was wird nach dem Tempel, was passiert da? Das Erste, was passiert, ist, dass wir ein Einweihungsfest haben. Ist ja klar, muss ja gemacht werden. Also wenn was fertiggestellt wird, dann muss auch ein Einweihungsfest her. Und das lesen wir dann als Erstes, es wird ein Einweihungsfest gefeiert. Und wenn wir dann die Einweihung vom ersten Tempel daneben legen, dann merken wir, das sind Parallelen da, wie jetzt dieses Fest hier gefeiert wird mit den Opfern und so weiter. Gehen wir jetzt gar nicht ins Detail rein. Ein Detail möchte ich aber rausgreifen. Und zwar heißt das am Ende von Vers 17, dass für ganz Israel 12 Ziegenböcke nach der Zahl der Stämme Israels geopfert wurden. 12 Ziegenböcke. Und das ist überraschend. Das ist überraschend, denn wo sind die denn jetzt hier angesiedelt? In Jerusalem und Umgebung. Das war vor dem Exil das Südreich. In abgespeckter Version. Aber es war das Südreich. Und es heißt aber nicht, dass sie jetzt 2 Ziegenböcke dargebracht haben für Juda und Benjamin, die dann jetzt wieder zurückgekehrt sind. Sondern sie haben 12 Ziegenböcke für ganz Israel dargebracht. Das, was hier wieder besiedelt wurde, war rein vom Territorium nur die Provinz Juda. Nur das ehemalige Südreich. Aber die Leute, die hier zurückgekehrt sind, das Volk, was jetzt hier in dieser Provinz lebt, die hat ein ganz anderes Verständnis. Die haben nicht gesagt, ja, wir sind das Südreich. Wir sind das Südreich Juda, die zurückgekehrt sind, die vom Nordreich interessieren uns nicht. Nein, sie bringen hier Theologie und Geschichte zusammen und sagen, das, was wir hier sind, das ist das ganze Volk Gottes. Nicht nur ein kleiner Teil, sondern wir sind das ganze Volk Gottes, bestehend aus den 12 Stämmen. Und sie machen damit deutlich, das, was wir jetzt hier haben, ist ein Rückgängigmachen der Reichsteilung nach Salomo. Nach Salomo wurde das Reich geteilt, Nordreich, Südreich, und das ist dann fortgelaufen, bis beide nicht mehr existiert haben. Und die machen das jetzt rückgängig und sagen, wir denken nicht in 2 Reichen. Es gibt nicht es gibt kein geteiltes Volk Gottes, es gibt ein Volk Gottes. Wir, die Rückkehrer, sind ganz Israel und deshalb bringen wir auch Opfer für ganz Israel dar. Das ist das eine. Das war die erste Auswirkung. Die haben sich bewegen lassen vom Wort Gottes. Und die Auswirkung war, dass sie gesagt haben, wir sind das ganze Volk Gottes, nicht nur ein Teil. Und das zweite, wir lesen dann ab Vers 19 von einem zweiten Fest, das gefeiert wurde. Das Passafest. Und das Besondere daran, das werden wir gleich sehen. Die Frage, die wir uns stellen müssen, ist, am Ende von Kapitel 6 bis zu Kapitel 7 ist ein Zeitsprung von 60 Jahren. Also Esra unterbricht nach Kapitel 6 seinen Bericht und setzt 60 Jahre später wieder ein. Und die Frage, die wir uns stellen müssen, ist, warum endet Esra hier mit dem Passafest? Er hätte ja auch noch irgendwas anderes, vielleicht spektakuläreres berichten können aus dieser Zeit dazwischen. Es gäbe mit Sicherheit genügend Stoff. Aber er endet ganz bewusst mit dem Passafest. Warum endet er mit dem Passafest? Das Passafest ist das erste Fest im religiösen Kalender. Das erste Fest im religiösen Kalender, das gefeiert wurde, war das Passafest. Und dieses erste, wenn wir im Alten Testament oder eigentlich in der ganzen Bibel reinschauen, das erste steht immer fürs Ganze. Das erste steht immer fürs Ganze. Das heißt, wenn das erste Fest gefeiert wurde, dann heißt es, alle anderen Feste wurden auch gefeiert. Und nicht nur das, sondern alles andere, was mit dem Tempel zu tun hat, wurde auch gefeiert. Und damit sagt Esra hier uns eine ganz klare Botschaft, indem er sagt, die feiern das Passafest. Das heißt, jetzt kehrt Normalität ein. Jetzt kehrt Normalität ein. Und wir sagen, boah, ist ja langweilig. Normal. Normalität ist doch langweilig. Wir wollen Events, wir wollen etwas erleben, bewegen, große Aktionen. Und die Juden damals haben gesagt, endlich Normalität. Endlich Normalität. Das gab es seit Jahrzehnten nicht mehr. Denn seit Jahrzehnten hatten sie keinen Tempel, kein Land, konnten keinen Gottesdienst feiern. Und sie sagen, endlich Normalität. Aber die Frage ist, wie ist diese Normalität gefüllt? Von was ist diese Normalität geprägt? Und das Entscheidende, wovon diese Normalität geprägt ist, ist, dass Esra sagt, hey, die haben Passa gefeiert. Und nicht nur Passa, die haben alle Feste, alle Gottesdienste gefeiert. Das Zentrale dieser Normalität ist der Gottesdienst. Passa, das erste Fest, das war erst der Anfang. Alles andere wird auch gefeiert. Die normalen täglichen Opfer, Sabbate und so weiter, Normalität kehrt ein. Und Normalität ist so wichtig für das Gemeindeleben. Gemeinde lebt von Normalität, nicht von Events. Gemeinde lebt von Normalität. Und dann sagen manche, vielleicht ist es doch langweilig, wir müssen doch Events machen, dass wir Menschen erreichen, dass Menschen dazukommen, müssen wir doch hier große Veranstaltungen machen. Und sagen, ja, manchmal ist es auch gut, manchmal ist es auch wichtig, aber davon lebt eine Gemeinde nicht. Eine Gemeinde lebt von der Normalität und Esra macht das hier deutlich. Denn als Normalität einkehrt, werden Menschen angezogen. Esra 6, Vers 21 heißt es, so aßen die Söhne Israels, die aus der Wegführung zurückgekehrt waren, das Passa, so wie jeder, der sich von der Unreinheit der Nationen des Landes zu ihnen abgesondert hatte, um den Herrn, den Gott Israels, zu suchen. Da waren Menschen, die wurden von dieser Normalität angezogen. Und sagen, das ist attraktiv, das will ich auch. Und sie haben den Gott Israels gesucht. Sie haben sich von ihren Götzen verabschiedet, um den Gott Israels zu suchen. Ja, manchmal sind Events ganz gut. Manchmal tut so eine Jesuswoche gut, so ein Jesusbund-Gottesdienst ist manchmal gut. Aber davon lebt Gemeinde nicht. Gemeinde lebt von der Normalität, und zwar nicht von irgendeiner Normalität, nein, von der Normalität, die geprägt ist von Gottesdienst. Die geprägt ist davon, dass Menschen von Gottes Wort bewegt werden, wie hier Zerubabel und Co. Wo Gott spricht und sie lassen sich bewegen und fangen an, diesen Tempel zu bauen. Sie lassen sich bewegen und kehren um von ihrer Weltliebe hin wieder zu ihrer Prioritätensetzung Gott als erstes. So eine Normalität ist anziehend. So eine Normalität, da fangen Menschen an zu fragen. Wenn wir uns von Gottes Wort bewegen lassen, dann fangen an, Menschen neugierig zu werden. Warum machst du das so? Wieso ist das bei dir anders? Was prägt dein Leben? Und dann können wir Zeugnis geben. Und so eine Normalität beginnt hier, nicht beim ersten Mal, sondern hier haben wir es beim zweiten Neustart. Vielleicht ist das bei Ihnen der dritte oder auch vielleicht 84. Neustart, wo wir sagen, Gott, bitte lass Normalität einkehren. Dein Wort im Fokus. Der Dienst für dich im Fokus. Das ist Normalität. Und dann haben wir von 18 Jahren Stillstand zum vollendeten Tempel. Gott spricht, Gott lenkt Und Gott schenkt Normalität, die durch ihn geprägt ist. Und wie Gott das dann bei ihnen benutzt. Welche Auswirkungen diese Normalität dann bei ihnen hat, wenn sie sich von Gottes Wort bewegen lassen, darauf dürfen sie gespannt sein. Ich bete mit uns. Vater, wir danken dir für dein Wort und wir danken dir, dass du sprichst in unser geistliches Leben hinein, wo wir merken, dass da Blockaden sind, Stillstand, aus welchen Gründen auch immer. Komm du mit deinem Wort rein und wir wollen hören und uns von dir wieder in die richtige Richtung bringen lassen. Wir wollen uns von dir an deine Hand nehmen lassen und da rausholen lassen aus dieser Blockade, aus diesen 18 Jahren Stillstand. Bewege du uns. Und Herr, wir danken dir, dass du lenkst unsere Welt, aber auch unser kleines Leben. Und dass wir Gnade erlebt haben. Herr, mach uns das immer wieder bewusst. Und lass uns diese Identität ganz neu für uns in Anspruch nehmen, dass wir uns zu unserer Sünde bekennen, weil wir uns dadurch zu deiner Gnade bekennen. Und dann, Herr, schenk du Normalität in unserem Leben. Normalität, die geprägt ist von dir, von deinem Reden und davon, dass wir uns durch dich bewegen lassen. Und wir wollen bereit sein für alles, was das mit sich bringt, wie du das gebrauchen willst, um Menschen zu dir zu ziehen. Hab du Dank dafür, wir beten dich an. Amen.